Deutschlandfunk Kultur Interview.
Der Begriff Kulturgutentzug klingt ein bisschen nach einer Strafe und ganz offiziell war es das auch in vielen Fällen. Private Sammler in der SBZ, also der sowjetisch besetzten Zone, damals noch und später in der DDR, wurden unter Druck gesetzt und mussten dann Werke aus ihrer Sammlung abgeben. Eine staatliche Agentur, übrigens tatsächlich bis zum Schluss, bis 1990, eine GmbH mitten in einem sozialistischen Land, eine staatliche Agentur, hat diese dann oftmals in den Westen verkauft. Und so sind dann viele Kunstobjekte von privaten Sammlern zum Teil auch von Museen aus der DDR in private und öffentliche Sammlungen im Westen gelangt. Und das bis heute nicht gelöste Problem der Rückgabe steht im Mittelpunkt der heutigen Herbsttagung des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste. Mit dabei, allerdings wie alle anderen Teilnehmer nur virtuell im Moment zu Corona-Zeiten, ist Dr. Ulf Bischof. Er ist Rechtsanwalt und spezialisiert auf Kunst- und Versicherungsrecht. Jetzt ist er nicht virtuell dabei. Bei mir im Studio steht er wirklich. Guten Morgen, Herr Bischof.
Guten Morgen.
Ist ja noch gar nicht so lange her, 2016, da war das, also die mögliche Rückgabe solcher Kulturgüter, schon mal Thema einer Sitzung dieser Art. Ist jetzt in den vergangenen 4 Jahren überhaupt was Entscheidendes passiert?
Also man kann es vielleicht als zartes Pflänzchen bezeichnen, was da gewachsen ist. Es hat einzelne Pilotprojekte, Rechercheprojekte gegeben. Einige Aktenbestände sind neu erschlossen worden, aber der ganz große Wurf fehlt im Grunde. Es fehlt sozusagen ein klares Bekenntnis der Politik, das als Problem anzuerkennen und hier auch zu moralischen Lösungen zu gelangen. Und es fehlt auch die systematische Recherche in den vor allen Dingen mit Museen zunächst erstmal, um diese Kunstgegenstände, Kulturgüter festzustellen. Das ist ja ein sicherlich quantitativ ein viel größeres Problem, als was die Stückzahlen angeht, als die NS-Raubkunst. Es ist also wesentlich mehr nach 45 in die Museen gekommen als in der Zeit von 33 bis 45. Und da braucht es natürlich Mittel, um das auch recherchieren zu können. Und daran fehlt es, weil die Politik sich nach wie vor nicht dazu entschlossen hat oder entschließen konnte, diese Dinge systematisch aufzuarbeiten.
Haben Sie denn, Sie beschäftigen sich ja schon beruflich damit jetzt eine ganze Weile, haben Sie denn wenigstens einen kleinen Überblick darüber, über wie viele Objekte und über wie viele Betroffene, sowohl Privatsammler als auch Museen, wir überhaupt sprechen?
Also Objekte, das sind sicherlich Zehntausende von Objekten. Und was die Betroffenen angeht, das ging ja im Grunde 45 los. Wir reden ja erstmal über die Schlossbergungen, wenn wir an die verschiedenen Entzugskontexte denken. Die Schlossbergungen, also das, was zurückblieb, beschlagnahmt wurde in der SBZ. Dann kommt der ganze Bestand, der von Republikflüchtlingen zurückgelassen wurde, die also noch vor dem Mauerbau flüchteten, natürlich große Dinge nicht mit bei ihrem illegalen Grenzübertritt mitführen konnten. Dann gab es immer wieder Einzelaktionen, auch das MFS. Ich erinnere an die Aktion Licht 61, 62, wo man also in alte Tresore, Schließfächer eindrang und also alles barg, was es da gab. Und dann eben bis zu den 70er, 80er Jahren, wo man gezielt auf Privatsammlungen dann zur Devisenbeschaffung zugriff. Das ist also ein weites Feld an verschiedenen Kontexten und das sind sicherlich viele Betroffene und viele Kunstgegenstände.
Lassen Sie uns mal kurz das klären. Also ich sag mal, wie ich es bisher verstanden habe und Sie dürfen mich da gerne korrigieren. Es gab ja eigentlich alle Fälle, die man sich denken kann. Es gab Objekte aus Privatsammlungen in der SBZ und später DDR, die in Museen im Westen gelandet sind. Es gab solche Objekte, die bei Privatsammlern im Westen, das muss auch nicht immer nur Westdeutschland gewesen sein, gelandet sind. Es gab Objekte von Privatsammlern aus der DDR, die in DDR-Museen gelandet sind. Und es gab Objekte aus DDR-Museen, die dann im Westen gelandet sind. Das sind ja sehr unterschiedliche Fälle. Kann man das alles heute über einen Kamm scheren?
Über einen Kamm sicherlich nicht. Was den Kunstbesitz aus privater Hand angeht, geht es also immer um die Frage, haben die Betroffenen das freiwillig irgendwie abgegeben oder waren sie unter den Umständen eben dazu gezwungen? Ist ihnen das abgepresst worden oder einfach nur beschlagnahmt worden? Und diese Gegenstände sind dann eben teilweise in die noch damals ostdeutschen Museen gelangt, wenn die darauf zugreifen konnten. Die wollten das natürlich auch immer gern, hatten aber oft nicht die Mittel, weil das dann sozusagen schon Devisenbestände waren, die sie auch für Devisen von den eigenen Behörden kaufen mussten, was sie nicht hatten. Und der ganz große Teil ist im Grunde dann jedenfalls in der späteren Zeit, aber auch schon früher verwertet worden. Das heißt, damit wurden dann Devisen beschafft.
Nun nehmen wir mal einen konkreten Fall, den es nicht gibt. Wir wollen ja hier, das geht ja auch nicht, schwebende Verfahren zum Teil. Nun nehmen wir an, ein Sammler aus Düsseldorf besitzt ein Objekt von dem, und wir wissen beide, dass, dann haben sie schon eine Menge Arbeit erledigt, wenn sie soweit sind, von dem ganz klar ist, das gehörte zu DDR-Zeiten am Sammler aus, nehmen wir auch was mit D, nehmen wir Dresden. Und das ist klar. Aber dann sagt doch der Sammler aus Düsseldorf, ich habe aber 1984 4.000 Westmark dafür bezahlt. Und dann habe ich es bekommen. Teilweise war das in Auktionshäusern dann bei Versteigerungen ja auch diese Objekte. Wie ist hier die Rechtslage? Also müssen Sie da mit dem lange diskutieren? Muss der heutige Dresdner dem das heutige Äquivalent von 4.000 Westmark zahlen? Oder gibt es dann einen klaren Rückgabeanspruch?
Also die Rechtslage ist so ähnlich wie bei der NS-Raubkunst. Das handelt sich in der Regel, und das steht auch fest, um abhandengekommene Kunstwerke, an denen Sie sagen, nicht ohne weiteres gutgläubig Eigentum erwerben können. Ob er das dann zurückgeben muss, ist noch eine andere Frage. Er kann es aber nicht mehr verkaufen, nicht mehr in den Kunsthandel einschleusen ohne weiteres. Auch die, sagen wir mal, seriösen Auktionshäuser würden sowas heute nicht mehr akzeptieren. Man muss dann auch schauen, wo das ist, ob es in Düsseldorf ist oder vielleicht im Ausland.
In Denver.
Das richtet sich dann auch ein bisschen danach, wo die Werke belegen sind. Zum Beispiel ist die Rechtslage in den angelsächsischen Ländern durchaus, sagen wir mal, restitutionsfreundlich. Also er kann es dann vielleicht noch in Deutschland behalten, sollte es dann aber nicht mehr über die Grenze schaffen. Das ist also derart problembehaftet auch für die Besitzer, dass ja sie doch dann gehalten sind, vielleicht sich auch mit den Anspruchstellern zu verständigen.
Die Rechtslage ist das eine, aber was wäre für Sie das bestmögliche Ergebnis der heutigen Konferenz zum Beispiel? Ich meine, die können keine Gesetze beschließen, sind ja kein Gesetzgeber, aber wir haben jetzt sehr viel über Privatsammler geredet. Es geht ja auch um Museen, in deren Besitz sich so solche Kulturgegenstände, Kunstgegenstände jetzt. Was würden Sie sich da wünschen im Idealfall?
Nun, zunächst müssen die Mittel bereitgestellt werden, um das systematisch zu erforschen. Man behandelt das also immer noch etwas stiefmütterlich, und das ist aber, denke ich, doch ein großes Problem. Insofern müssen die Museen in den Stand gesetzt werden, ihre Bestände da richtig aufzuarbeiten. Das muss dann auch publik gemacht werden, und der Praktiker würde sagen, möglichst nicht in 5 Datenbanken, sondern in einer Datenbank, mit der man dann auch arbeiten kann. Die gibt es ja schon, lostart.de. Da kann man das dann, Funde, die man feststellt, eben einstellen. Dann muss die Politik sich ganz klar dazu bekennen, dass es hier ein Unrecht gegeben hat und dass man hier auch moralisch aus moralischen Gründen, aus einer historischen Verantwortung heraus zu Rückgaben kommen kann, damit die Museen auch wissen, wenn ich das jetzt finde, was kann ich das jetzt auch herausgeben, und das vielleicht auch jenseits von Rechtsansprüchen, die mittlerweile vielleicht auch abgelaufen sind, weil das alles so lange her ist. Das ist also das Zweite, ein klares Bekenntnis der Politik. Und das Dritte wäre, dass es dann auch eine Art Streitlösungsmechanismus gibt für streitige Fälle, die es natürlich auch immer geben wird. Und es ist immer schlecht, wenn sagen, dass das Museum in so einem Einzelfall dann Richter in eigener Sache sein muss. Da wird es also immer, gerade wenn die Objekte dann werthaltiger werden, auch Streitfälle geben. Und für solche Fälle braucht es sowas wie eine beratende Kommission, die es ja auch für die NS-Raubkunst gibt.
Der Pfarranwalt Ulf Bischof im Deutschlandfunk Kultur. Hier stand er nun persönlich. Jetzt gehen Sie zurück, um die Zeit, wahrscheinlich heute das erste Mal in Ihre Kanzlei, um dort virtuell teilzunehmen übers Internet, an einer Konferenz über den sogenannten Kulturgutentzug in der DDR und vorher auch schon in der SPZ. Herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns.
Vielen Dank.